Also das würde ich mal sagen, ist der Hauptnutzen, wenn man jetzt aufs Älterwerden geht, dass ich meine Gelenke schütze, dass ich die Beweglichkeit und Bewegung erhalte, meine Kraft erhalte und somit einfach die Sachen, die ich gern mache, länger machen kann.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Viele Menschen wissen, dass Bewegung wichtig ist. Aber beim Krafttraining denken viele noch immer an Bodybuilding und stundenlange Einheiten im Fitnessstudio. Dabei zeigen Studien, schon wenige Einheiten pro Woche können Muskeln stärken und damit Rücken und Gelenke schützen und sogar den Stoffwechsel anregen. Wie viel Krafttraining braucht der Körper wirklich und wie lässt es sich realistisch in einen vollen Alltag einbauen? Darüber spreche ich gleich mit Athletiktrainer Andreas Scheicher. Zuvor aber noch ein paar Fakten zum Krafttraining, die gut zu wissen sind. Die WHO empfiehlt, mindestens zweimal pro Woche alle großen Muskelgruppen zu trainieren. Schon das senkt Gesundheitsrisiken deutlich. Doch nicht einmal ein Fünftel aller Europäer kommt auf den empfohlenen Trainingsumfang. Besonders wenig wird demnach in Südosteuropa gesportelt. Österreich befindet sich unter den 28 untersuchten Ländern auf Platz 5.
Hallo, danke für deinen Besuch bei uns.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben gerade die Empfehlung der WHO gehört, zweimal pro Woche sollte Krafttraining betrieben werden. Das betrifft alle. Würdest du das auch so unterschreiben?
Grundsätzlich ist es sicher eine sehr gute Empfehlung. Mit dem betrifft alle muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die WHO sich natürlich an Studien orientiert und die dann immer Durchschnittswerte wählen. Das heißt, es gibt beim Krafttraining wie bei jeder Trainingsform minimale Dosis, was einmal Sinn macht. Unter dieser Dosis ist einfach, bringt es nicht viel. Mhm. Dann, wenn man etwas mehr macht, bringt es natürlich auch mehr. Und irgendwann kommt aber auch der Punkt, wenn man zu viel macht, wo es dann wieder weniger bringt. Das ist also so eine Kurve, die für jeden ein bisschen individuell ist, wo man draufkommen ist, wenn die Leute 2 bis 3 Mal die Woche eine Trainingsform machen, eben auch Krafttraining, dass sie dann eigentlich die meisten einen sehr guten beziehungsweise sogar einen besten Effekt haben.
Dann wird es auch häufig für Ältere mehr empfohlen oder ich glaube, das sagt man bei Frauen ab 40, oder? Weil da beginnt der Muskelabbau. Bei Männern wahrscheinlich ja, oder?
Ja, das mit dem Muskelabbau, das ist, man beobachtet, dass es ab einem bestimmten Alter passiert. Das ist aber jetzt weniger, wie man lange gedacht hat, eine körperliche Geschichte, sondern eher, weil einfach das Verhalten im Alltag sich ändert. Das heißt, dass junge Menschen sich grundsätzlich zum Beispiel mehr bewegen. Jetzt in der Pubertät ist ein Sonderfall, weil da ist einfach der Hormonspiegel, vor allem bei jungen Männern, ganz, ganz anders. Aber sobald ich aus der Pubertät raus bin, verändert sich dann unser Verhalten. Und wenn man sich jetzt Personen anschaut, die zum Beispiel 50 Jahre alt sind und die jetzt mit 18-Jährigen vergleicht, dann bewegen die sich meistens weniger, besitzen zum Beispiel Auto, während dem 18-Jährige noch mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, machen weniger Sport, haben vielleicht familiäre Verpflichtungen, berufliche Verpflichtungen. Wenn man jetzt aber wirklich Studien anschaut, die vergleichen, was kann zum Beispiel ein Muskel aufgebaut oder erhalten werden bei älteren Personen, dann findet man da zwar kleine Unterschiede, aber die sind nicht so groß. Die sind eben eher aufs Verhalten und weniger jetzt auf das Alter zurückzuführen.
Aha, also es ist eher, weil wir im Alter dazu neigen, Couchpotatoes zu werden.
Ja, oder zum Beispiel, weil ich eine Verletzung gehabt habe, die jetzt nicht mehr erlaubt, regelmäßig Skifahren zu gehen. Und das habe ich vielleicht früher gemacht. Da habe ich meine Muskulatur durch Skifahren aufrechterhalten. Jetzt mache ich das nicht mehr und dann baut die Muskulatur natürlich auch ab. Und jetzt kann ich natürlich einer Person, die jetzt große Knieprobleme hat, auch nicht empfehlen, geh einfach weiter Skifahren. Also da ist dann schon natürlich ein Abbau zu erkennen. Ein gewisser Abbau ist auch im älteren Alter mit 60, 70, 80 dann einfach so zu erkennen, aber der ist viel geringer, als man denkt.
Dann kommen wir jetzt zu den positiven Effekten, was Krafttraining bewirkt, also einmal den Muskelerhalt.
Der Muskel passt sich immer an die Reize an, die wir ihm setzen. Wenn wir jetzt einen Krafttrainingsreiz setzen, also ein Gewicht verwenden, dann ist es einerseits der Muskel, der einfach dann zum Beispiel dicker wird oder auch länger wird, je nachdem, wie wir ihn jetzt anpassen. Das heißt, da wird zusätzliches Eiweiß eingelagert, er kann stärker werden, das Nervensystem wird trainiert, dass es den Muskel auch besser nützt. Es werden aber auch die Knochen trainiert und zum Beispiel Osteoporosevorsorge ist ein großes Thema von der Knochendichte her. Es werden die Sehnen gestärkt, also alle Strukturen passen sich quasi ans Krafttraining an. Der Muskel ist von dem her meistens im Fokus, weil der ja auch den größten Energieverbrauch hat. Einerseits für die Erhaltung, andererseits, wenn ich mich dann bewege, wenn ich den Muskel nutze. Und da doch in unserer Gesellschaft Übergewicht ein relativ großes Thema ist, dass ich einerseits durch Krafttraining ein bisschen verbessern kann, einfach weil ich trainiere, wenn ich mich bewege. Und andererseits, wenn ich übergewichtig bin, muss ich natürlich auch irgendwie die Gelenke schützen, weil die jetzt immer mehr zu tragen haben. Und da hilft Krafttraining natürlich auch sehr viel. Also das würde ich mal sagen, ist der Hauptnutzen, wenn man jetzt aufs Älterwerden geht, dass ich meine Gelenke schütze, dass ich die Beweglichkeit und Bewegung erhalte, meine Kraft erhalte und somit einfach die Sachen, die ich gern mache, länger machen kann.
Wie schaut denn Krafttraining jetzt eigentlich genau aus? Weil da stellt man sich dann immer vor, dass man da steht mit den Hanteln im Fitnessstudio, im Kraftraum. Oder kann ich auch zu Hause Übungen machen?
Der Muskel hat keine Augen, das heißt, der sieht nicht, was ihm jetzt für einen Reiz gibt, sondern der misst im Prinzip Spannungen. Wie viel Spannung ist für welchen Zeitraum auf der Muskulatur und dann passt er sich dementsprechend an. Ob ich da jetzt theoretisch eine Langhantel oder Kurzhantel verwende, ob ich einen Sandsack verwende, ob ich jetzt ein Kind aufhebe, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt da Mama-Fitness zum Beispiel, oder gern im Freien irgendwo klettern gehe, das ist dem Muskel relativ egal. Der Vorteil vom Fitnessstudio oder von den Kraftgeräten ist, dass sie sehr gut dosierbar sind. Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, ich habe jetzt zum Beispiel eine 4-jährige Tochter, die ein bestimmtes Gewicht hat, wenn ich die jetzt aufhebe, das kann für mich, für meinen Krafttrainingsreiz zu wenig sein, für meine Frau vielleicht zu viel sein oder gerade passend sein und so schnell passt sich aber das Körpergewicht meiner Tochter nicht an. Wenn ich jetzt stärker werde im Fitnessstudio, dann nehme ich einfach die nächst schwere Hantel. Und wenn ich jetzt einmal eine Zeit lang nicht trainiert habe und ich bin ein bisschen schwächer geworden, dann nehme ich wieder leichtere Hantel. Also die Dosierbarkeit im Fitnessstudio ist einfach viel besser. Aber grundsätzlich ist es überall.
Mit Eigengewicht eigentlich auch, oder?
Genau. Im Eigengewicht habe ich auch wieder das Problem, dass es vielleicht gerade passend ist und vielleicht nicht. Ich kann dann mit verschiedenen Tricks, dass ich zum Beispiel größere Lastarme verwende, die Arme weiter von mir weghalte oder näher zu mir her, die Übung schwerer und leichter mache, ein bisschen herumtricksen, aber es ist halt auch schwer dosierbar.
Dann trainieren manche die Beine an einem Tag und an einem anderen Tag dann den Oberkörper. Ist das gescheit oder wäre es besser, immer den ganzen Körper zu trainieren?
Ich möchte eine bestimmte Frequenz pro Woche, pro Muskelgruppe erzielen. Man weiß zum Beispiel, dass einmal die Woche Muskelgruppe trainieren schon einen Vorteil bringt. Wir haben auch bei uns im Trainingszentrum viele Leute, die einmal die Woche trainieren und das wirklich merken. Man weiß aber, dass zweimal die Woche besser wäre für die meisten Personen.
Also zweimal pro Woche jede
die gleiche Muskelgruppe. Genau. Wenn ich jetzt, ich sage mal, zweimal die Woche Krafttraining mache, um auf zweimal pro Woche jeden Muskel trainieren zu kommen, muss ich in jedem Training wirklich alle Muskeln durchtrainieren. Da macht man dann ein sogenanntes Ganzkörpertraining. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte zum Beispiel viermal die Woche trainieren und ich möchte trotzdem jeden Muskel zweimal pro Woche trainieren, dann muss ich ein Split-Training machen. Also ich teile jetzt auf, mache nicht mehr jeden Tag alles, sondern ich könnte zum Beispiel den Oberkörper und Unterkörper teilen. Das ist eine Möglichkeit, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt habe ich zum Beispiel zweimal die Woche die Beine trainiert. Ich habe also meine Trainingsfrequenz von zweimal erreicht für die Beine und zweimal die Woche den Oberkörper. Was das dann für einen Vorteil hat, ist, dass ich bei jedem Training mehr verschiedene Übungen für die jeweilige Muskelgruppe machen kann. Und gerade wenn man fortgeschritten ist, dann ist das natürlich ein Vorteil.
Ist es auch eine Zeitersparnis, wenn ich nicht immer den ganzen Körper durchtrainieren muss, sondern nur die Beine? Bin ich dann schneller oder mache ich dann einfach mehr Übungen nur für die Beine?
Ich mache grundsätzlich dann eher mehr Übungen für die Beine. Also ich würde sagen, wenn jemand unter Zeitdruck steht oder nicht so oft ins Fitnessstudio kommt, dann ist wahrscheinlich ein Ganzkörperplan insgesamt auf die Woche gesehen zeitlich schon praktikabler.
Wie würde so ein Ganzkörperplan ausschauen?
Ich würde mir Übungen aussuchen, die möglichst viele Muskelgruppen auf einmal trainieren. Beispiel, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, ich hätte die Möglichkeit, sogenannte isolierte Übungen zu machen, wo ich sage, ich mache jetzt eine Übung für meinen Bizeps, dann eine Übung für meinen Latissimus, also den Rückenmuskel, dann eine Übung für meine Unterarmmuskulatur. Jetzt hätte ich drei verschiedene Übungen machen müssen. Oder wenn ich jetzt die Kraft habe, mache ich einen Klimmzug, da habe ich das alles schon inkludiert. Das heißt, so gesehen würde ich mir Übungen aussuchen, die möglichst viele Muskeln auf einmal trainieren. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit 4 bis 6 Übungen den ganzen Körper abgedeckt. Ich zum Beispiel sage 2 Beinübungen, 4 Oberkörperübungen. Beim Oberkörper muss man meistens ein bisschen mehr verschiedene Übungen machen, weil es nicht so viele Übungen gibt, die was alles abdecken. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt diese, sagen wir, 6 Übungen und mache jetzt da 2 Sätze pro Übung, dann habe ich eigentlich den ganzen Körper mit 12 sogenannten Arbeitssätzen durchgearbeitet. Und so könnte ich dann relativ kompakt einen ganzen Körper durcharbeiten.
Das wird mich ungefähr wie lange Zeit kosten?
Sagen wir mal 45 Minuten wäre sicher ein guter Zeitraum. Wenn ich dann noch einrechne, dass ich mich aufwärmen auch sollte, dann würde ich eine Stunde Training so mal veranschlagen. Natürlich fortgeschrittene Programme dauern dann ein bisschen länger. Aber wenn ich eine Stunde wirklich nehme für die Zeit, die ich fürs Training habe, dann habe ich schon eigentlich genug Zeit, alles abzudecken.
Dann aufwärmen zuvor, hast du gesagt. Jetzt machen einige das davor schon mit Ausdauertraining. Ja, also die sind dann schon eine halbe Stunde am Laufband. Ist das gut oder bin ich dann eigentlich schon so ausgebaut,
Das kommt also natürlich darauf an, wie intensiv ich das betreibe. Man weiß in der Trainingslehre, dass manche körperliche Fähigkeiten sich ein bisschen in die Quere kommen können. Man nennt das Interferenzeffekt. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein intensives Ausdauertraining machen würde, bevor ich dann mein Krafttraining mache, dann bin ich übermüdet. Und es gehen dann andere Vorgänge auch im Muskel vor, dass das nicht optimal ist, wenn ich Krafttraining und Ausdauertraining in einer Einheit kombiniere, wenn ich beides sehr intensiv betreibe. Für die meisten Leute, die ins Fitnessstudio gehen, ist dieser Effekt komplett zu vernachlässigen. Also ich würde da niemanden Angst machen, du solltest ja kein Ausdauertraining machen, dann wird der Muskelaufbau reduziert, oder in die andere Richtung, ja kein Krafttraining, weil das ist schlecht für dein Ausdauertraining. In dem Bereich, wo sich die meisten Personen befinden, ergänzt sich das super und ist positiv einzuschätzen. Also wenn jemand sagt, ich gehe 20, 25 Minuten aufs Laufband oder auf den Crosstrainer, bevor ich mein Krafttraining mache, dann habe ich einen gewissen Ausdauereffekt und ich bin aufgewärmt und mein Krafttraining ist wahrscheinlich sogar besser. Wenn ich jetzt Profisportler bin und ich mache da ein High-Intensity-Intervall-Training mit Sprinteinheiten, genau bevor ich dann meine Kniebeugen mache, dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, 5% Reduktion meiner Maximalkraft in der Kniebeuge. Für die Person ist das relevant. Für die meisten anderen Personen ist das einfach nicht relevant. Ja, die trennen dann das Training, aber die trainieren dann auch 2 bis 3 Mal am Tag. Also haben sie die Möglichkeit, es zu trennen.
Muss Cardio oder Ausdauertraining im Fitnessstudio stattfinden? Muss ich das einbauen?
Das Erste, was ich mal empfehlen würde, ist bei uns beim Fenster rausschauen. Wir wohnen in Tirol. Das heißt, das größte Fitnessstudio für Ausdauertraining aus meiner Sicht ist die freie Natur. Man kann bei uns laufen gehen, man kann Skitouren gehen, man kann langlaufen gehen, Radfahren, wandern. Ich würde also den meisten Leuten empfehlen, dass sie es einfach draußen machen, wo es ihnen Spaß macht. Wenn jetzt jemand das im Fitnessstudio machen möchte unbedingt, aber es hat jetzt keinen Vorteil zu sagen, ich stelle mich auf ein Laufband und mache dann irgendwas spezifischer oder besser, was ich nicht draußen machen könnte. Oder wenn jemand zum Beispiel gerne Fußball spielen geht, dann soll er das einfach als Ausdauer nutzen. Also das wäre meine Empfehlung für die meisten Sportler so.
Dann komme ich zurück zum Aufwärmen. Wie lange und auf welchem Gerät wärme ich mich denn am besten auf?
Ziel ist, dass ich den Körpertemperatur steigere, dass ich ein bisschen ins Schwitzen komme. Damit werden die Gelenke in der späteren Folge weniger abgenutzt, weil die sogenannte Synovialflüssigkeit, also die Flüssigkeit, die im Gelenk ist und die Knorpel quasi voneinander gleitfähiger macht, aufgewärmt wird. Die wird dann flüssiger. Das ist mein Ziel. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, was das darauffolgende Training ist. Man kann sagen, je intensiver das darauffolgende Training ist und je schwerer die Gewichte sind, umso mehr Zeit würde ich fürs Aufwärmen nutzen. Also wenn ich jetzt eine Übung wie Kniebeuge mache, wo mitunter sehr viel Gewicht verwendet wird und sehr große Belastungen dann am Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk sind, dann würde ich sicher mal zumindest 15 Minuten auf irgendeinem Kardiogerät aufwärmen. Wenn ich jetzt nur ein Armtrainingsprogramm mache, wo ich wahrscheinlich leichter Gewichte verwende, was ein kleinerer Muskel ist, dann reicht es vermutlich, wenn ich ein bisschen die Arme kreise und dann sogenannte Aufwärmsätze mache. Ich nehme also einfach die gleiche Übung, was ich vorhabe zu machen, nehme ein leichtes Gewicht, sagen wir die Hälfte von dem, was ich dann später für den Arbeitssatz verwende, und mache dann 1 bis 2 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen. Da habe ich dann auch eine gute Technikwiederholung, dass ich mich nochmal erinnere, wie die Übung funktioniert, habe den Muskel durchblutet und jetzt kommt die eigentliche Übung. Für so Sachen reicht es. Muss ich ein bisschen abschätzen, was ich dann wirklich für Training geplant habe.
Wenn man dann bei der eigentlichen Übung ist, nach den Aufwärmsätzen zum Beispiel, soll man dann immer so weit gehen, dass man knapp am Muskelversagen ist, also dass man überhaupt nicht mehr kann?
Ja und nein. Also für Anfänger ist es noch nicht so wichtig. Anfänger können sehr wenig intensiv trainieren und kriegen trotzdem Fortschritte. Die können quasi, man sagt immer, die können eigentlich alles machen und sehen einen positiven Effekt, weil von null auf irgendwas ist immer ein positiver Effekt. Das heißt, ich würde mal die ersten 1-2 Monate von einem Anfänger eher dezent trainieren, weil es reicht und weil ich die Übungen dann kennenlerne. Sobald ich aber über dem Anfängerstatus vorbei bin, muss ich den Muskel schon entsprechend reizen, dass es weitergeht. Und da weiß man, wenn es zum Beispiel um Muskelaufbau geht, dass wenn ich ein Gewicht verwende und mehrere Wiederholungen mache, wenn ich jetzt theoretisch bis zu Muskelversagen gehen würde, ich schaff's überhaupt nicht mehr, das Gewicht zu heben, dann sind die letzten 5 oder 6 Wiederholungen die, was eigentlich den Effekt erzielen. Die Übungen, die Wiederholungen davor führen mich dorthin. Und deshalb würde ich sagen, ich muss schon in den Bereich gehen, wo es brennt. Ich muss in den Bereich gehen, wo ich knapper ans Muskelversagen gehe. Die letzte Wiederholung, wenn ich es jetzt gut einschätzen kann, würde ich dann weglassen. Weil wirklich bis zum Muskelversagen gehen führt dazu, dass ich schnell ermüde und ich kann vielleicht den nächsten Satz oder die nächste Übung nicht mehr qualitativ so gut machen. Das heißt, wenn man jetzt wirklich das Optimum rausholen würde, würde man sagen, man lässt sogenannt eine Wiederholung übrig. Man redet davon Reps in Reserve. Das ist natürlich schwer einzuschätzen, vor allem wenn ich es noch nie so oft gemacht habe. Yeah. Aber pauschal kann man schon sagen, ich muss schon relativ nah ans Muskelversagen gehen, damit der Muskel einen Grund hat, alle Muskelfasern anzusprechen. Der fängt davor mit den kleinen Muskelfasern an und schaltet dann immer größere dazu. Und so ab man sagt, ab ungefähr 85% meiner Maximalkraft schaltet er dann alle dazu. Und da weiß man, wenn ich 85% der Maximalkraft verwende, dass ich eben 5-6 Wiederholungen mit dem Gewicht ungefähr noch schaffen würde.
Okay, das ist aber, wenn man weiter Muskeln aufbauen möchte. Wenn ich dann irgendwann einmal den Punkt erreicht habe, wo ich sage, ich möchte es eigentlich nur halten, weil es passt mir ja gerade die Figur so oder wie es ist, ich will eigentlich gar nicht mehr Muskeln aufbauen, dann bleibe ich einfach bei meinen Gewichten. Oder muss ich immer eins draufsetzen?
Ich kann mit dem Gewicht bleiben oder ich kann auch mit weniger Wiederholungen trainieren und schwereren Gewichten. Dann werde ich nämlich stärker, ohne dass ich Muskel aufbaue, weil die Spannungsdauer zu kurz ist. Also ein Beispiel wäre, ich mache dann nur 2 oder 3 Wiederholungen von einer Übung mit einem ziemlich schweren Gewicht. Dann würde ich neuromuskulär trotzdem, also das Nervensystem wird trotzdem trainiert, dass ich stärker werde. Es ist aber zu wenig Spannungsdauer für den Muskel, um zu wachsen. Und das wäre eine gute Möglichkeit. Die wird zum Beispiel auch von Sportarten eingesetzt, die nicht schwerer werden wollen. Mhm. Also wenn ich jetzt an Skispringen denke, wo es von Vorteil ist, wenn ich leicht bin, ich möchte aber stark sein, dann werde ich eher wenig Wiederholungen machen mit sehr langen Pausen, damit ich eben nicht diesen Muskelaufbaueffekt erziele, aber trotzdem stärker werde.
Mhm. Wie wichtig sind die Pausen dazwischen?
Zwischen den Sätzen?
Ja, genau.
Ja. Ich möchte so lange Pause machen, dass mein nächster Arbeitssatz qualitativ gut ist. Das heißt, dass ich technisch Exaktes ausführen kann, dass ich auch die Wiederholungen, die ich mir vorgenommen habe, schaffe. Die meisten Personen machen zu kurze Pausen. Das heißt, sie machen einen Satz, dann machen sie vielleicht eine halbe Minute bis eine Minute Pause und dann machen sie schon den nächsten Satz. Und dann ist eben die Intensität von jedem Satz relativ gering. Ich würde also eher schauen, dass die Pause zumindest 2-3 Minuten ist, teilweise sogar länger. Mhm. Je mehr Gewicht ich verwende, je intensiver ich trainiere, umso länger ist die Pause. Und im Zweifel, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Stunde trainieren, dann ist es aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller, 2 Arbeitssätze bei der Übung machen mit ein bisschen längeren Pausen und diese Sätze aber dafür intensiver, als wie jetzt bei jeder Übung 4 Sätze zu machen mit kurzen Pausen und dann quasi, ich sage jetzt mal, fast in einen Ausdauertrott reinzukommen, wo ich dann schon noch außer Atem bin zwischen den Übungen und so weiter, weil wir wollen da Krafttraining machen und kein Ausdauertraining. Das ist ein unterschiedliches Training.
Man merkt eben auch, dass die Pausen zu kurz sind, weil man im zweiten und im dritten Satz dann ja gar nicht mehr so viel schafft.
Genau. Was ich da machen kann, vielleicht als kleinen Trick, ich kann mir 2 Übungen suchen, die komplett nichts miteinander zu tun haben. Also ich könnte zum Beispiel jetzt eine Beinstreckerübung nehmen für den Quadrizeps und ich nehme von mir aus einen Bizep-Curl für den Bizeps. Und jetzt kann ich in der Pause vom Beinstrecker, sagen wir, mache ich nach dem Beinstrecker eine Minute oder 1,5 Pause, dann mache ich einen Satz am Bizep-Curls, wieder 1,5 Minuten Pause und jetzt gehe ich wieder zum Beinstrecker, vorausgesetzt das Fitnessstudio ist nicht zu voll und ich kann das machen. Dann hätte ich nämlich jetzt zwischen jedem Mal Beinstrecker 3 bis 4 Minuten Pause gemacht. Und zwischen jedem Mal Bizep-Curls auch, aber das so versetzt, dass ich insgesamt trotzdem relativ zügig mein Training durchbringe und viele Übungen in der Stunde unterbringe.
Das bringt auf jeden Fall Zeitersparnis.
Genau.
Dann die Regenerationszeit. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe 4-mal die Woche ins Fitnessstudio, dann ist es aber okay, wenn ich einmal Beine und einmal Oberkörper mache, kann ich das an den Folgetagen machen?
Ja, grundsätzlich schon, vom Muskel her schon. Das heißt, es ist immer dieser spezifische Muskel, den wir trainieren. Der hat dann eine Reaktion auf das Training. Das ist meistens einerseits eine positive Reaktion, zum Beispiel die Muskelproteinsynthese ist angeregt. Es wird also neues Eiweiß eingebaut in den Muskel. Gleichzeitig hat er aber auch eine negative Reaktion. Es wird das alte Protein, man hat da meistens so kleine Mikroeinrisse in der Muskulatur, das muss abgebaut werden. Und am Anfang, für die ersten 1-2 Tage, überwiegt die negative Reaktion. Also wenn ich jetzt am nächsten Tag sofort wieder das gleiche Training machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sogar schwächer, als wie an dem Tag, wo ich es trainiert habe. Und wenn ich jetzt genug Pause lasse, dann überwiegt irgendwann einmal die positive Reaktion. Ich muss also quasi diesen Sweet Spot finden zwischen was ist zu viel und was ist zu wenig. Und da kommen wir wieder zu diesem Beispiel von 2-mal die Woche, wo man draufgekommen ist, das ist jetzt, wenn ich am Montag trainiere, dann 2 Tage Pause lasse und dann zum Beispiel am Donnerstag wieder trainiere, dass das meistens genug Pause ist, dass ich diesen positiven Effekt habe. Wenn ich jetzt natürlich am Montag trainiere und am Dienstag, dann wäre das für den gleichen Muskel zu kurz. Ich könnte aber einen anderen Muskel trainieren, wie zum Beispiel die Beine jetzt, und hätte nachher wieder den Effekt. Also so gesehen von der Muskulatur her ja. Ein bisschen aufpassen, wenn man dann zu viele Tage hintereinander trainiert. Das Nervensystem arbeitet auch mit. Also wenn ich jetzt am Montag ganz schwere Kniebeugen mache und am Dienstag mache ich schweres Bankdrücken und am Mittwoch möchte ich schon schweres Kreuzheben machen, wieder eine Beinübung, und dann am Donnerstag von mir aus schwere Klimmzüge, dann werde ich irgendwann draufkommen, obwohl das andere Muskelgruppen sind, dass ich die Leistung nicht mehr bringe, weil eben einfach das Nervensystem auch ermüdet ist.
Ich muss sowieso immer 2 Tage passieren, die gleiche Muskelgruppe, weil ich eine Muskelkater habe. Ist das gut oder schlecht?
Naja, man kriegt nicht immer von jedem Training einen Muskelkater. Ich würde sagen, es ist weder gut noch schlecht. Es ist ein bisschen so, wie ich schwitze beim Training. Das bedeutet nicht, dass es jetzt ein super Training ist, wenn ich sehr viel schwitze oder einen sehr großen Muskelkater habe. Und es ist aber auch kein schlechtes Training, wenn ich wenig schwitze oder wenig Muskelkater habe. Ich würde also die Qualität vom Training nicht davon abhängig machen, ob ich einen Muskelkater habe oder nicht. In den meisten Fällen bekommt man Muskelkater, wenn man eine neue Übung einführt, die man noch nicht gemacht hat oder lange nicht mehr gemacht hat. Und dann ist es am Anfang so, dass ich beim ersten Mal oder vielleicht beim ersten zweimal, wo ich die Übung mache, einen Muskelkater habe und dann eigentlich nicht mehr. Deshalb würde ich auch empfehlen, wenn ich eine neue Übung in mein Trainingsplan aufnehme, dass ich da mit dieser Übung ein bisschen dezenter starte, vielleicht die ersten ein, zwei Mal und nicht gleich voll ans Versagen gehe. Und dann, wenn sich mein Körper daran gewöhnt hat, dann kann ich die Gewichte steigern und näher ans Muskelversagen gehen. Es soll nicht übertrieben sein, der Muskelkater, dann habe ich vielleicht einfach zu intensiv mit der neuen Übung gestartet, aber es ist weder positiv noch negativ.
Okay. Wie schnell baue ich den Muskeln auf? Muss ich Angst haben, unter Anführungsstrichen, dass ich da in kurzer Zeit auch schon wieder Arnold Schwarzenegger und dann vielleicht eine Hühnerbrust habe und keine weibliche Brust mehr?
Wie schnell ich Muskeln aufbaue, ist sehr individuell. Wenn man Studien anschaut, es gibt dann bei jeder Trainingsmethode Personen, die schneller Muskeln aufbauen, welche, die langsam Muskeln aufbauen, welche, die überhaupt keine Muskeln aufbauen. Mhm. Aber ich glaube, dass die meisten Leute überschätzen, was in kurzer Zeit möglich ist. Wenn ich jetzt als, ich sag, naturale Person, also jetzt nicht als Bodybuilder, der Zusatz, Hilfsmittel, sage ich jetzt mal, verwendet, sondern als naturale Person ins Fitnessstudio gehe und ich baue da jetzt als Mann in einem Jahr 2 bis 3 Kilo Muskeln auf oder als Frau 1 bis 2 Kilo Trockenmasse, dann ist das schon ziemlich viel. Das ist aber das, wenn ich ideal trainiere und mich ideal ernähre und so weiter. Das passiert nicht einfach so. Also ich gehe jetzt da nicht ins Fitnessstudio, mache da 1-2 Mal die Woche ein Programm und habe dann auf einmal 10 Kilo mehr Muskulatur und mir passt meine Kleidung und so nicht mehr. Und das Zweite ist, wenn das passieren sollte, dass ich irgendwann an irgendeiner Stelle zu viel aufbaue und ich reduziere das Training oder höre auf mit dem Training an dieser Stelle, dann baut der Muskel auch wieder in ungefähr der gleichen Zeit ab. Das bleibt ja nicht ewig. Also ich würde überhaupt keine Angst haben, dass das passiert. Das wäre so wie zu sagen, ich gehe lieber nicht arbeiten, weil ich möchte nicht reich werden. Das wird nicht versehentlich passieren und wenn es versehentlich passiert, dann finden wir schon eine Lösung für das Problem.
Und umgekehrt, wenn man jetzt eine Woche Urlaub ist oder wenn man kommende Woche zum Beispiel gar keine Zeit hat, braucht man aber auch keine Angst haben, dass das ganze Training davor umsonst war und man die ganzen Muskeln wieder abbaut.
Überhaupt nicht. Wir machen auch mit Leistungssportlern regelmäßig eine Pausewoche oder sogenanntes Deload, wo wir das Ganze stark reduzieren. Innerhalb von einer Woche ist es sogar eher vom Vorteil, weil ich mich regeneriere, weil ich diese Entzündungsprozesse, was ich angesprochen habe, weil die sich wieder auskurieren. Wenn ich dann länger wie eine Woche Pause mache, dann fängt langsam der Abbau ab. Bis aber ungefähr 2 Wochen ist der Abbau sehr, sehr, sehr langsam. Dann beschleunigt er sich. Also wenn ich jetzt länger als, sage ich, 10 Tage auf Urlaub fahre oder irgendwann mal weg bin, dann würde ich mir Gedanken machen, wie ich jetzt dann doch irgendwie zum Trainieren komme. Wenn ich grundsätzlich regelmäßig trainiere und dann einmal eine Woche nicht trainiere, dann ist das überhaupt kein Problem.
Was reicht denn an Minimaltraining?
Um den Muskel zu halten, ist es sehr, sehr wenig. Das heißt, da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn ich 1 bis 2 Sätze von einem Muskel, also von einer Übung mache für Muskel pro Woche, dass ich da recht viel halten kann, wenn ich schon mal aufgebaut habe. Das bedeutet, ich habe jetzt eine stressige Zeit, ich komme nur einmal die Woche ins Fitnessstudio, dann mache ich von mir aus ein Ganzkörpertraining und wahrscheinlich bin ich da sogar, wenn ich es jetzt aufs Minimum runterbreche, in einer halben Stunde durch, wenn ich jetzt 1 bis 2 Sätze pro Muskelgruppe mache. Nur mit diesem Umfang werde ich natürlich nicht besser. Ich würde also jedem empfehlen, dass ich immer Stress, ich schaffe es nicht so oft in das Fitnessstudio. Bevor ich ganz pausiere, schaue ich, dass ich einmal die Woche hinkomme oder von mir aus zu Hause auch ein paar Übungen mache, damit ich es einfach erhalte. Mhm. Wenn ich die Frage stelle, was ist das Minimum, damit ich besser werde, dann steigt der Umfang natürlich schon. Und dann ist es eben so, dass diese 2 bis 3 Mal die Woche für die meisten Leute den besten Effekt erzielen. Mhm. Für die meisten Leute ist dann 4 bis 5 Mal die Woche schon ein bisschen viel. Profisportler trainieren natürlich viel, viel mehr, nur man darf nicht vergessen, die haben weniger Stress außerhalb von ihrem Training. Das heißt, die haben keinen Beruf, auf den sie sich konzentrieren müssen. Sie schlafen wahrscheinlich länger und mehr pro Stunden und auch die Qualität ist besser. Sie haben vielleicht dann noch die Unterstützung von, sage ich jetzt, Masseuren, Nahrungsergänzung oder Diätologen, die ihnen helfen. Das heißt, dieses Programm ist natürlich viel, viel professioneller aufgebaut.
Ja. Und dann hat man ja so als Normalsterblicher, macht man noch andere Sportprogramme, oder? Man geht wandern mit der Familie oder man geht ins Schwimmbad oder man geht doch eine Runde radeln oder man geht Skifahren. Also da ist ja noch anderes Sportprogramm auch. Ist ja nicht so, dass man da alleine dann 5 Tage die Woche im Fitnessstudio verbringt.
Ja, auf alle Fälle. Ich finde das immer ganz amüsant. Ich habe jetzt doch seit, was sind es jetzt, 13 Jahren ein Trainingszentrum. Und wenn ich mit Leuten rede, dann sage ich ihnen, ich bin nicht der Fitnessstudio-Typ. Und das finden sie lustig, weil ich selber Studio betreibe. Aber ich sage, für mich ist das auch ein Mittel zum Zweck. Ich komme selber aus dem Basketball. Basketball, ich spiele gern Basketball. Der Grund, warum ich Beinübungen mache, ist einerseits, damit ich keine Knieprobleme habe beim Basketballspielen, damit ich vielleicht ein bisschen schneller laufe und ein bisschen höher springe. Aber meine Frage ist, wie wenig Krafttraining muss ich denn machen, damit ich diesen positiven Effekt habe, weil ich die meiste Zeit Basketball spielen will, Snowboarden gehen will, Windsurfen will, was auch immer jetzt mein Ziel da sein will. Also ich stelle mir die Frage, was ist das Minimum und nicht, was ist Maximum? Die meisten Sportler verbringen viel, viel weniger Zeit jetzt in der Kraftkammer, wie man sich vorstellen würde, weil sie einfach natürlich lieber ihren Sport machen.
Dann kommen wir nochmal zu den Übungen zurück. Also du hast uns schon Übungen fürs Minimalprogramm erklärt. Also wenn ich den ganzen Körper trainieren will in kurzer Zeit und sehr effizient sein will, vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
Ich habe jetzt, sagen wir, eine Stunde Zeit insgesamt. Dann würde ich ins Fitnessstudio gehen, mich umziehen. Dann würde ich mal aufwärmen. Sagen wir, 10, 15 Minuten nehmen wir Zeit. Das sollte jetzt irgendwas sein, was die Körpertemperatur erhöht. Wir haben gesagt, ein Crosstrainer würde zum Beispiel was erhöhen. Ein Fahrrad wäre die Möglichkeit, wenn ich jetzt Beintraining mache, da sind die Beine aufgewärmt, der Oberkörper noch nicht. Dann würde ich mal überlegen, ob ich Beweglichkeitstraining benötige. Das erwähne ich jetzt nur so, weil wenn ich die Beweglichkeit nicht habe, um eine Übung danach sauber auszuführen, dann wäre jetzt schon der richtige Zeitpunkt, ein paar Übungen einzuführen, die dann meine sogenannte Range of Motion, also den Bewegungsumfang verbessern. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand braucht es nicht, weil dann ist es ein bisschen einfacher. Und jetzt habe ich noch meine 45 Minuten Zeit, dass ich mein Ganzkörpertraining mache. Dann würde ich mir, wie gesagt, wahrscheinlich 6 Übungen aussuchen und die den ganzen Körper abdecken. Den Unterkörper teilen wir ein in die Vorderseite und in die Rückseite. Da sagen wir Quadrizeps, dominantes Training für die Vorderseite. Das wäre jetzt Kniebeuge oder Ausfallschritt oder Beinpresse oder sowas. Und dann, wenn ich die Rückseite trainieren möchte, dann wäre Möglichkeit eben Kreuzheben oder ein Beinbeuger oder so Übungen. Man sieht dann auf den Geräten sowieso immer genau aufgemalt, was das macht. Und die würden wir auf alle Fälle mal einen Trainer oder Trainerin zumindest für die erste Stunde nehmen, dass die Übungen richtig eingeführt werden. Das heißt, mit 2 Übungen hätte ich eigentlich die Beinmuskulatur abgedeckt. Und im Oberkörper...
Wie viele Sätze?
Minimalprogramm 2 Sätze pro Übung. Beim Oberkörper können wir in Druck- und Zugübungen einteilen, sogenanntes Push-and-Pull-Split. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt ein Bankdrücken oder ein Schulterdrücken als Druckübung machen und Klimmzüge oder Rudern als Zugübung. Wenn ich jetzt da diese 4 Übungen nehme, die Klassiker, sage ich Bankdrücken, Langhantelrudern, Schulterdrücken mit der Kurzhantel oder Langhantel und dann, wenn ich stark genug bin, Klimmzüge oder sonst die Latzugmaschine ist ähnlich, dann hätte ich da 4 Übungen, jeweils wieder 2 Sätze. Und wenn ich jetzt bei allen diesen Übungen einen Aufwärmsatz dazu mache mit ein bisschen leichtem Gewicht, dann bin ich eigentlich insgesamt so quasi bei 3 Sätzen in Aufwärmsatz und 2 Arbeitssätze. Und das kriege ich in 45 Minuten sehr gut unter. Mhm. Und dann, entweder davor oder danach, vielleicht noch 1-2 Übungen für die Bauchmuskulatur, dass ich das nicht vergiss. Mhm.
Und danach muss man nochmal ans Kardiogerät.
Dieses Cooldown ist im Krafttraining eigentlich überschätzt, weil es jetzt nicht wirklich viel bringt. Diese Regenerationsprozesse, von denen wir reden, diese Minifaserrisse, die sich dann auch entzünden und teilweise diesen Muskelkater auslösen, die, man sagt da, Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS, weil das meistens 1 bis 2 Tage später eintritt. Ich kann schon durch leichtes Durchblutungstraining, Spazierengehen, Radfahren, Schwimmen, sowas, die Durchblutung anregen und somit diese Regeneration verbessern. Das muss aber nicht direkt nach dem Training sein, sondern das kann sein, wenn ich am Montag und am Donnerstag trainiere, kann ich am Dienstag eine Runde spazieren gehen. Also so ist es nicht wichtig. Wo dieses Cooldown viel wichtiger ist, ist, wenn ich Herz-Kreislauf-Training mache, das sehr intensiv ist, wo ich dann meinen Puls weit draufgefahren habe, zum Beispiel Intervalltraining. Und wo dann ja auch unsere Venenklappen, Venenpumpen und so weiter quasi im Herz bei der Arbeit helfen, dass ich das Blut da durchpumpe. Wenn ich jetzt da runtergehe vom Gerät nach dem Sprint und mich sofort hinsetze oder hinlege, dann kann man schwindelig werden, dann kann ich mit Kreislaufprobleme kriegen. Und deshalb sollte ich da dann eben noch für ein paar Minuten einfach die Intensität langsam senken, bis ich dann wirklich runterkomme. Beim intensiven Ausdauertraining sehr empfehlenswert, beim Krafttraining eigentlich nicht. Wenn ich jetzt eine Übung mache wie Kniebeugen und ich merke, dass ich ein bisschen herz-kreislauf-mäßig außer Atem bin, dann würde ich einfach eine Minute noch herumgehen, bevor ich mich dann hinsetze. Aber mehr brauche ich eigentlich einen Cooldown nicht.
Und den Übungen im Anschluss?
Den Übungen grundsätzlich auf alle Fälle empfehlenswert. Im Anschluss an einem Training ist jetzt nicht der liebste Zeitpunkt, wo ich es empfehle, aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, physiologisch gesehen, ist der Muskel sehr unter Spannung von der Übung, die ich gerade gemacht habe. Das heißt, die Dehnungsübung funktioniert einfach nicht wirklich gut. Jeder, der schon mal, ich sage jetzt mal, Butterfly-Gerät für die Brust gemacht hat und danach probiert hat, seine Brust zu dehnen, wird draufkommen, es funktioniert nicht so gut, da ist einfach riesen Spannung drinnen. Der zweite Punkt ist, wenn ich nach dem Training dehne, dann ist es für mich meistens so ein Alibi-Dehnen. Das mache ich halt, weil ich glaube, das wichtig ist, aber es ist kein Fokus mehr da. Ich bin müde, ich möchte was trinken, was essen, duschen, nach Hause gehen, Ruhe haben. und jetzt mache ich halt noch 10 Sekunden dehnen, das bringt sowieso überhaupt nichts. Also meine Empfehlung wäre, wenn jetzt jemand seine Beweglichkeit verbessern würde, dass ich es unabhängig vom Krafttraining mache und das dann wirklich mit dem entsprechenden Fokus.
Vielen Dank, jetzt sind wir wahnsinnig schlau geworden und hoffentlich können wir viele Leute dazu motivieren, ins Fitnessstudio zu gehen, weil wir ja jetzt gesehen haben, dass man gar nicht so viel Zeit aufwenden muss, wie man vielleicht glauben könnte. Vielen Dank. Ja.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.